Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Willkommen im Einblick, sagen Beatrix Stark und Beate Tischer. Endlich sind wir heute mal wieder zu zweit im Studio.
Und heute sprechen wir noch einmal über Bildung. Und ich kann versprechen, es wird spannend. Denn wir wollen heute nicht nur zurückblicken, sondern in die Zukunft schauen.
Unser Gast war in den 60er Jahren ein technikbegeisterter Junge, der sich bereits damals für die Zukunft interessierte. Nach seiner Laufbahn als Journalist und Publizist entwickelte er sich zum einflussreichsten Trend- und Zukunftsforscher des deutschsprachigen Raumes.
Er veröffentlichte 20 Bücher, von denen einige Bestseller wurden. Er gründete Deutschlands wichtigsten futuristischen Think Tank, das Zukunftsinstitut mit Hauptsitz in Frankfurt und Wien.
Er steht für eine Futurologie, die nicht jeder Angst oder jedem Technik-Hype hinterherrennt, sondern den Bewusstseinswandel mit einbezieht.
Und als leidenschaftlicher Europäer pendelt er zwischen London, Frankfurt und Wien, wo er seit 2010 mit seiner Familie das Future Evolution Haus bewohnt. Und da wollen wir an dieser Stelle das Geheimnis lüften. Heute, am 30. Mai 2022, begrüßen wir im Podcast Einblick Matthias Horks. Hallo.
Ich grüße Sie.
Wir begrüßen Sie und freuen uns, dass Sie heute aus Wien zugeschaltet sind. Matthias Horks, Ihre Biografie-Timeline verlinken wir auf unserer Website für unsere Zuhörenden. Und Sie haben unter anderem Soziologie in Frankfurt am Main studiert, als Journalist und Publizist gearbeitet. Wie wird man dann Zukunftsforscher und wie kann ich mir die Tätigkeit vorstellen?
Also das erfordert jetzt eine zu lange Antwort, als dass man sich vollständig machen könnte. Aber im Grunde genommen ist es die Ergreifung einer bestimmten Möglichkeit. Anfang der 90er Jahre war ich bei der Zeit in Hamburg, vorher bei so einer jugendillustrierten Tempo, die es heute nicht mehr gibt. Aber es ging dabei immer um die Fragen, wie entwickelt sich die Welt? Und damals beschleunigte sich ja die Welt, so wie wir sie wahrgenommen haben damals, in erheblichem Ausmaß. Und dann war dieses Thema Zukunft, stand da so groß im Raum Anfang der 90er, es ging ja auf die Jahrtausendwende zu. Und ich habe mich immer in meinen journalistischen Arbeiten auch damit beschäftigt, was wirkt, also was sind die Prozesse, die in der Gesellschaft stattfinden, die in der Technologie stattfinden. Und daraus wurde dann spontan ein Beruf, den es übrigens auch schon länger gibt, aber in sehr oszillierenden Beschreibungen, ja, also das ist nicht so festgelegt, was ein Zukunftsforscher ist. Da gibt es eine große Bandbreite und es gibt nicht so viele, die das als Beruf bezeichnen. Oder ich würde es eher sogar als eine Art Berufung sehen. Also es gibt nach dem Krieg in den 60er Jahren gab es eben amerikanische, angelsächsische vor allen Dingen Thinktanks. Auch in Europa gab es das schon, die eben versucht haben, sich mit komplexen Systemen, mit der Entwicklung von allem Möglichen auseinanderzusetzen auf einer wissenschaftlichen Ebene. Das geht dann noch zurück weiter auf ältere Techniken der Weltwahrnehmung und Prophezeiung bis hin in die Antike. Denken wir mal an das Orakel von Delphi. Mhm. Und daraus haben wir versucht, eben letztendlich eine Art von Wissenschaft der Weltkunde zu entwickeln. Erst in einem Unternehmen, das hieß Trendbüro, da haben wir uns vor allen Dingen mit Gegenwartstrends auseinandergesetzt und dann später in der zweiten Stufe im Zukunftsinstitut, das eben versucht, die Zukunft so als eine Art Orientierungsform zu nutzen für Veränderungsprozesse in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Und das versuchen wir jetzt, das ist ein permanentes Experiment, aber es geht eigentlich um Allgemeinwissen. Es geht eigentlich darum, die verschiedenen Bruchstücke, fraktale Elemente, die wir von der Wirklichkeit erfahren können, zusammenzusetzen, so zu einem einheitlichen Bild. Also wohin geht die Welt? Ne? So kann man das eigentlich fragen. Und darüber hinaus kann man jetzt nur sich in die Einzelheiten hinein erzählen. Also was sind so die Teilwissenschaften? Das ist dann so etwas wie Komplexitätstheorie, Systemtheorie, Spieltheorie, Probabilistik, also die Wahrscheinlichkeitsforschung und noch viele andere mehr. Evolutionstheorien spielen dabei auch eine große Rolle. Aber es ist eben der Versuch, so quasi aus so einer Supervision heraus verschiedene Weltdeutungen zusammenzufassen zu einem einheitlichen Modell. Und da kommt man natürlich nie ganz an. Das ist irgendwie klar. Ja. Es geht eigentlich nur darum, ein bisschen an die Philosophie anzuknüpfen. Die Philosophie war ja auch ursprünglich eine Universalwissenschaft. Man hat es auch als Wissenschaft bezeichnet. Und seinen Verstand zu schärfen in Bezug auf die Systeme, die uns umgeben. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Wir wollen in unserem Gespräch heute so ein kleines Stück uns nur rausschneiden und wollen über Bildung reden, wie denn die Bildung in der Zukunft aussehen könnte. Und ganz konkret wollen wir auf das blicken, was eigentlich nach der Schule kommt. Da gibt es dann diese Schlagworte Ausbildung, Abschluss, Erwachsenenbildung oder auch das lebenslange Lernen. Und gerade das lebenslange Lernen, das klingt immer so ein bisschen nach Gefängnis, nach lebenslänglich. Ja. Was und wie wird Bildung in der Zukunft sein?
Ja, Sie haben da eigentlich so einen ganz richtigen Einstieg in diese Frage, die ja sehr komplex ist, schon genannt. Ne? Die seltsamen Worte, die wir da geschaffen haben. Also Ausbildung und Abschluss, das stammt ja aus einer anderen gesellschaftlichen Welt als der, in der wir heute leben, nämlich aus der alten, ursprünglichen Klassengesellschaft, in der Bildung Status war. Ne? Also die Gebildeten waren halt die herrschende Klasse und die herrschende Schicht. Und die haben im Grunde genommen Bildung auch so nach ihrem Verständnis dann immer designt. Und das hat aber immer auch ein Menschenbild in sich, nämlich dass man so in einer Jugendzeit sich bildet und dann ist man fertig. Ne? Das ist so. Und deshalb Abschluss. Ne? Mhm. Und danach ist eigentlich nichts mehr. Danach wendet man das an im Beruf, das ist das industrielle System. Das industrielle System basiert auf der Idee, dass man eine bestimmte Fertigkeit braucht, eine bestimmte kognitive Grundfähigkeit. Und das war es dann. Und im Grunde genommen steckt dahinter ein Menschen- und Ideenbild, das eben unsere Bildungslandschaft enorm geprägt hat, mit ihren verschiedenen Stufigkeiten, mit ihren Zweigungen. Ja, so. Also im Grunde genommen war es die Verfertigung von Funktionen in der Gesellschaft. Also der Arbeiter wurde eben zum Arbeiter ausgebildet und der Handwerker wurde handwerklich ausgebildet und der Akademiker, ja, was wurde der denn? Der wurde akademisch ausgebildet. Das repräsentierte das Klassensystem, ganz einfach. Und das ist eigentlich seit vielen Jahren, seit die Industriegesellschaft ja in sich zerbröselt, das ist ja, was viele Menschen noch gar nicht wahrnehmen, aber was natürlich der Fall ist, wenn man sich mal vorstellt, dass wir nach dem Krieg, also ich meine, das kann man jetzt ja gar nicht sagen, nicht? Ich meine, nach dem letzten großen, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir da über 50% der Menschen und im Osten Deutschland waren das ja noch mehr in der Produktion hatten. Also in klassischen Fabriken. Und die Fabriken haben ja das Arbeitsleben strukturiert durch ihre Schichtweisen, 8 Stunden am Arbeitsplatz. Ja, das war ja eigentlich die Standardlebensform der Menschen. Und das ist heute noch nicht vorbei, aber das ist ja natürlich auch auf die Bürojobs übergegriffen, aber es ist im Prinzip ein Lebensmodell, was immer unstimmiger wird. Die Menschen verändern sich auch in ihrem Wesen, in ihrer Art, in ihrer kulturellen Grundausrichtung. Und heute ist Bildung eben vielmehr ein Entwicklungsprozess der Persönlichkeit. Wir leben heute in einer Individualgesellschaft mehr als in einer Klassengesellschaft. Und die Idee der Persönlichkeitsentwicklung, die geht ja wiederum auch zurück auf die Antike, wo so die Grundlagen unserer Bildungsbetrachtung entstanden sind. Und das ist eigentlich eine schöne Rekursion. Also wir kommen heute auch wieder an viel mehr an so Fragen der Allgemeinbildung ran, während in der Industriegesellschaft war es ja immer Spezialisierung. Also Bildung war gesehen als, man endet dann quasi in seiner beruflichen Fachausbildung, als Mediziner, als Jurist, als oder eben als Arbeiter, der im Wesentlichen Ausdauer braucht und Monotonie aushalten muss. Und also insofern hat sich der Bildungsbegriff wieder erweitert, also als Persönlichkeitsbildung, aber damit überschwemmt er natürlich auch die Grenzen des klassischen Bildungssystems, weil wo findet Persönlichkeitsbildung statt? Überall, oder? Also in unserem alltäglichen Leben, vor allen Dingen in unseren Elternhäusern. In der Art und Weise, wie wir an die Welt drangehen. Also es geht da ganz stark in die Frage des Menschenbildes. Wenn wir die Frage, wie wird die Zukunft der Bildung sein, beantworten, müssen wir über die Entwicklung des Menschenbildes sprechen. Und das Menschenbild entwickelt sich natürlich paradox. Also es gibt auch sehr technizistische Formen, wo Menschen eigentlich nur als Träger von Fachwissen gesehen werden, nach wie vor. Vielleicht werden die sogar stärker. Die Digitalisierung macht ja eher so eine Verengung auf Information. Mhm. Und gleichzeitig aber das humanistische Menschenbild hat sich schon weitergehend durchgesetzt, dass wir eben lebenslang Lernende sind. Und da kommen wir an die zweite wörtliche Unmöglichkeit, das haben Sie sehr schön gesagt. Das klingt ja, als wäre man hinter Gittern, nicht? Also so als Zwang, und viele Leute empfinden das auch so, ich muss immer weiter lernen. Ja? Weiterbildung in Unternehmen, das wird oft eben auch als ökonomischer Zwang wahrgenommen. Ja? Und die Leute sagen, ja, warum eigentlich? Ich will, dass es so bleibt, wie es ist. Ne? Ich bin jetzt mal Kohlekumpel und das ist meine Identität und so soll das auch bleiben. Und das ist so ein gesellschaftlicher Kampf, ne? Also zwischen den verschiedenen Menschenbildern und Denkweisen, die wir über uns haben können. Aber ich glaube, im Kern steht eben die Frage der Weite und Tiefe von Bildung. Spielen da auch Emotionen eine Rolle? Es gibt ja inzwischen auch so etwas wie emotionale Bildung. Und wir haben das immer auch mit Wissen verwechselt. Und heute ist es eben sehr viel problematischer, in vielerlei Hinsicht aber auch spannender, Information. Ne? Viele Menschen glauben, dass Information gleich Wissen ist. Aber das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Wissen ist die Fähigkeit, Informationen zu kontextualisieren, also in die richtigen Systeme einzuordnen. Und dadurch kommen dann wieder solche klassischen und fast schwammigen Begriffe wie Lebenserfahrung oder Weisheit ins Spiel. Nicht? Also ich glaube, wir sind an so einem Punkt, wo vieles über die Zukunft des Bildungssystems, wir beschäftigen uns da ja auch seit 25 Jahren damit, schon gesagt worden ist, aber so in den Mentalitäten oft noch ein sehr alter Bildungsbegriff vorherrscht. Das merkt man auch in den Schulen oder auch bei vielen Eltern, die ihre Kinder dann zu Abschlüssen antreiben. Ja. Macht man möglichst schnell einen hohen Abschluss, und das führt dann dazu, dass man eigentlich gar keine Lust zum Lernen hat, also sondern nur den Abschluss haben will. Und dann hat man den Abschluss und irgendwie in Wirklichkeit war es dann vielleicht der Falsche, weil das gar nicht dem eigenen Talent entsprach. Aber man merkt auch, dass im Bildungswesen was aufbricht. Also kennen auch viele Schulen, in denen so ein anderer Geist herrscht. Und plötzlich merkt man, dass es wieder auf so ganz andere Dinge ankommt in der Bildung, nämlich auf die Beziehung, ja, auf die Beziehung zu den Lehrern. Dass es gar nicht so darum geht, ob das jetzt ein ganz toller Lehrer ist im Sinn des Fachwissens, sondern wie er mit den Schülern und mit sich selbst kommuniziert. Wir alle haben das ja aus unserer Kindheit schon erfahren, dass es einfach gute Lehrer und schlechte Lehrer gibt, aber das hat sich ja nicht am Fachwissen gemessen, ja, noch nicht mal am pädagogischen Wissen, sondern ob jemand brannte. Ja? Also ich werde mich immer an meinen Physiklehrer erinnern, der mir eben nicht nur ein paar Experimente gezeigt hat und ein paar Noten abgenommen hat, sondern die Welt erklärt hat. Und das ist, also da kommt die Schule plötzlich wieder an so einen Urkern zurück, so dieser persönlichen Beziehung des Lehrers zum Schüler. Die Bildung ist eine Beziehungsfrage, wird immer mehr, oder?
Ja.
Also das sind so Diskurse, die ich mal so einflechten möchte, und von da aus, vielleicht können wir uns von da aus weiterarbeiten.
Ja, also jetzt habe ich so viele Fragen im Kopf, aber so viel Zeit haben wir gar nicht im Podcast. Mir sind gerade so viele Gedanken angeregt worden. Vor allem würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie hatten gemeint, in der Zeit, als Sie bei der Zeit waren, haben Sie so eine Beschleunigung, so eine beschleunigte Entwicklung wahrgenommen. Würden Sie das jetzt auch noch so sagen, dass Sie das so empfinden, dass die Entwicklung so sich beschleunigt bewegt oder diese starke Bewegung anhält? Oder kann man sagen, das wird weniger in einigen Bereichen oder entschleunigt sich? Kann man das so übers Bein brechen?
Ja, ich würde sagen, die Beschleunigung in den 70er, 80er Jahren war noch linearer. Sie war auch noch selektiver, weil es damals noch nicht so eine Weltgesellschaft gab. Das wurde, glaube ich, auch im Osten und im Westen Deutschlands anders wahrgenommen. Im Osten hat man, glaube ich, eher oft so Stagnation wahrgenommen. Und im Westen gab es halt so eine kapitalistische Turboentwicklung, die eben auch Kultur sehr stark und sehr schnell verändert hat. Und heute sind wir eher in der Turbulenz, würde ich sagen. Also das hat man so das Gefühl, dass Trend und Gegentrend und dass es so eigentlich vieles auch wieder auf der Stelle tritt und sich rasend im Kreis beschleunigt, so rum. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein Lebensgefühl, was man momentan hat. Aber im Prinzip, also diese Beschleunigung ist immer nur eine Weltwahrnehmung unseres Hirns. Nicht? Das ist, in Wahrheit beschleunigen sich die fundamentalen Entwicklungen gar nicht so, wie wir das immer denken. Ja? Aber durch die unfassbare Vernetzung von Informationen, durch das Internet vor allen Dingen, entsteht so dieser Rausch. Also man hat das Gefühl, alles rast vorbei. Aber das liegt daran, dass es unwichtig wird. Ne? Also dass es Schall und Rauch ist. Und das ist eine Täuschung. Also weil viele Prozesse sind halt, das lernt man auch als Zukunftsforscher über längere Zeit, eben nicht einfach so leicht zu beschleunigen. Gesellschaftlicher Wandel dauert immer lange. Und Menschen ändern sich nicht so schnell. Das weiß man auch im persönlichen Leben. Mhm. Aber manchmal gibt es so Phasen, wo natürlich quasi die Geschichte Gas gibt. Nicht? Das gab es in der Geschichte immer schon mal. Die Renaissance oder auch die wilden 20er, das sind dann so Phasen, in denen sich so Geschichte verdichtet. Und dann kommen wieder wahrscheinlich andere retrograde Phasen.
Man hat ja auch das Gefühl, dass es einfach so rasant vorwärts geht durch die Digitalisierung, dass alles immer schneller jetzt läuft. Und wir feiern jetzt in diesen Tagen 100 Jahre Volkshochschule Leipzig, also 100 Jahre Erwachsenenbildung hier bei uns an diesem Ort. Und das ist eine, ja, da gibt es Tradition und Erbe, aber es gibt auch eine Menge Brüche. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit hat es einen großen Schub in der Digitalisierung gegeben. Alles ist ein Stück technischer geworden, die Räume sind technisch perfekter ausgestattet worden. Teilweise haben wir vielleicht auch ein bisschen der Versuchung erlegen, dass man sich vielleicht gar nicht mehr persönlich treffen muss, dass man das alles digital macht im digitalen Raum. Welche Veränderungen durch die Digitalisierung, glauben Sie, wird es in der Bildung geben?
Also weniger, als man oft projiziert. Das ist schon wahr. Das ist auch eine Erweiterung, dass wir Techniken auch im Lernen, in der Bildung gelernt haben oder auch in der Kommunikation in Unternehmen, überall, die erzwungen worden sind durch diese Situation der Pandemie. Aber wenn wir das nüchtern und auch mal aus der Ebene des Herzens und des Gefühls betrachten, sind wir eigentlich auch darauf gekommen, dass vieles an der Bildung sich eben nicht digitalisieren lässt. Also die digitalisierte Bildung geht ja immer in so eine Multiple-Choice-Richtung, ja, wo man dann so Dinge abarbeitet. Aber das Wirkliche an der Bildung ist ja die menschliche Begegnung und die Kommunikation untereinander. Also man erlebt oft viel mehr durch einen Augenblick der Wahrnehmung eines anderen Menschen. Das sind viel tiefere Eindrücke, ja. Also in der Wissensvermittlung, in der rein faktischen Wissensvermittlung ist sicherlich noch viel drin. Aber ich glaube, dass weder Menschen das wollen, noch dass es auch möglich ist, dort den eigentlichen Kern von Bildung abzubilden. Ne? Das gilt auch für die Volkshochschule. Das kann man vielleicht bei Französischkursen mit Vokabeln auswendig lernen. Aber da ist es auch schon schwer. Da muss man eben intelligente, neue digitale Formate entwickeln. Aber im Grunde genommen, wenn Sie, ich sage mal ein ganz banales Beispiel, weil mir Französischkurs gerade einfällt, weil ich das selber in der Volkshochschule gemacht habe und meine Mutter macht das immer noch, auch im hohen Alter jetzt. Also irgendwie ist dann doch die Begegnung mit anderen, die auch Französisch reden, im realen Raum oder mit dem Französischlehrer, der aus Frankreich kommt, wo man neugierig wird. Ne? Also ich sage immer, wenn man Französisch lernen will, muss man sich in eine Französin oder in einen Franzosen verlieben. Und die anderen Sachen, klar, das ist additional. Also ich finde, das ist eine gute neue Möglichkeit, übrigens auch ja für die Frage des Zugangs zu Bildung. Ja? Also ich finde, es gibt so Experimente in Schulklassen, wo man so einen fahrenden Avatar für behinderte Kinder, die nicht in den Unterricht kommen, das geht, das funktioniert super. Das ist wie eine Repräsentanz, die auch wirklich wahrgenommen wird als der eigentliche Mensch. Aber ich glaube, dass man das nicht verabsolutieren kann. Ich glaube, dass Menschen keine digitalen Wesen sind und auch keine digitale Bildung wirklich möglich ist. Weil damit verändern wir dann das Wesen des wirklichen menschlichen Wissens hin zu Informationsabfragen. Das hat immer so eine Drift. Mhm. Also wir gehen davon aus, dass Digitalisierung da sinnvoll ist, wo sie eben sinnvoll ist, im Verwalten von Daten und von Fachwissen. Da ist es sicherlich super hilfreich, auch teilweise in Form von Expertensystemen. Das ist das, was wir als Begriff lieber haben als künstliche Intelligenz, weil das klingt immer so nach Wurps, nach irgendeinem einem hochintelligenten Maschinenschwurbel, aber das ist eine reine Illusion. Und aber es kann eben unterstützend wirken und dann ist es klasse. Aber ich glaube eben, dass die erste Erfahrung war, wow, wir können es auch digital. Die zweite Erfahrung, ups, so toll ist das auch nicht. Deshalb, ich lebe momentan in so einer Phase, wo alle Leute wieder unbedingt miteinander reden, quatschen und Unsinn machen wollen. Es ist unfassbar. Ja. Ich kann mich an diese Propaganda in den Firmen erinnern. Ich arbeite ja ganz viel für Unternehmen. Und die haben immer gesagt, ja, wir machen jetzt alle Konferenzen auf Video und alle Treffen, alle Meetings, alle Konferenzen. Ja, das kostet nicht viel. Und die Leute haben es so gehasst nach einer Weile.
Ja.
Und wir sind körperliche Wesen, oder? Also wir haben einen Körper, der ist organisch, physisch und wir brauchen dieses Gefühl eines Raumes.
Das glaube ich schon. Man lernt auch mit allen Sinnen. Also da bleibt dann auch hängen, ob das Buffet gut war oder nicht so gut. Also das spielt auch eine Rolle.
Genau, das sind die Marker, die das Hirn setzt. Und das ist nämlich auch das, was Wissen ist, immer durch Marker gepunkt. Man kann alles Mögliche wissen, aber eigentlich braucht es ja immer eine Verankerung im Hirn. Und das sind immer sinnliche Erfahrungen und Nöte und auch der Körper und der Hunger. Man sagt ja nicht auch umsonst der Hunger nach Wissen, ja. Ja. So ist es. Ja. Und ich glaube, das ist, also Sie merken vielleicht auch in meinem Denken oder dem Denken, wie sich es auch in der komplexeren Futurologie entwickelt hat, es gibt auch so einen grundhumanistischen Ansatz. Es gibt im Prinzip auch einen Futurismus oder eine Zukunftsforschung, die alles in Technologie buchstabiert. Und ich glaube, dass das falsch ist, weil die Technologie kann immer nur gewisse Fragen beantworten, aber nicht die wirklichen. Und Technologie kann, also die digitale Technologie löst Verbindungsfragen, aber keine Beziehungsfragen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Satz.
Was mir auch noch sehr nachgeht, ist dieses neue Menschenbild. Dass es wirklich ein neues Menschenbild gibt oder geben sollte in der Zukunft. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, erzählen?
Naja, es ist eben die Frage, haben wir eine Idee des Menschen und seiner Entwicklung? Und da gibt es ja im Grunde genommen eine jahrtausende alte Vorlage, die immer wieder kommt und immer wieder zerbricht und wieder neu entdeckt wird, das humanistische Menschenbild, das eben den Menschen schon auch als ein autonomes Wesen sieht, das seine Autonomiekompetenzen und seine Fähigkeiten entwickelt, ja, in höhere Komplexität, in höhere Form. Und das ist ein Leitbild, das bricht immer wieder zusammen. Also in gesellschaftlichen Formen von Regression, wie wir das erleben können, in totalitären Regimen, in Gleichheiten, die gesetzt werden, wo der Einzelne überhaupt nichts zählt. Ja? Ja. Und es geht eigentlich um diese Dualität des Menschen von autonomen und gleichzeitig sozialen Wesen. Und ich glaube, das Ganzheitsdenken geht eben davon aus, dass beides nötig und möglich ist. Ja. Wenn man das eine überbetont, dann kommt man in einen Kollektivismus, wo wir Ameisen sind, dann zählen nur unsere Funktionen. Das kommt ja immer wieder in der Geschichte auch vor. Ja. Nordkorea ist ein menschlicher Ameisenstaat.
Ja.
Und das, im anderen Extrem fallen wir in eine selbstzentrierte Autismus, wenn man so will. Das ist jetzt ein falscher Begriff, weil Autismus ist ja eine ganz andere Krankheit. Aber was ich damit meine, ist eben so ein Unterpotenzial des Menschen, der Narzissmus dann als extreme Form. Und diese Gefahr ist ja heute auch ganz stark da, dass Menschen sich eben als rein autonome Visualisierungsmaschinen, also eigentlich ein eigener Kosmos, ja, die Gesellschaft kann auch zersplittern in lauter Einzelidentitäten und Gruppeninteressen und ist dann nur noch getrieben durch panische und affektive Reaktionen, die medial gesteuert werden. Das haben wir ja auch, diesen Hyperindividualismus. Das sind die beiden Extreme. Ne? Und dazwischen ist eben eigentlich der Mensch als ein Wesen, der durch Sozialität sich selbst entwickelt. Also diese Dualität, die eigentlich ein Kern von Evolution für mich ist, Evolution des Bewusstseins letztendlich oder auch Evolution von allem, Schönheit, Liebe, all diese Dinge. Und ja, Dinge ist der falsche Ausdruck. Aber das ist so, ich glaube, das steht im Kern und das Bildungssystem darauf hin auszurichten, da sind wir ja nicht am Anfang. Ne? Also die Idee, dass Bildung eher auf die persönlichen Talente eingehen soll der Menschen, das haben wir vor einem Vierteljahrhundert schon massiv gefördert und propagiert und viele Schulen sind auch in diese Richtung gegangen. Ich glaube, da ist so ein Bildungsumbruch, ja, also Frontalunterricht früherer Art, das ist ja nicht mehr unbedingt das, was jetzt so im Zentrum des Schulsystems steht, wo das immer noch aufrecht gehalten wird, weil man oft keine andere Möglichkeit findet, ja, aber Talententwicklung des Einzelnen, das ist so, ich glaube, das hat sich schon weitgehend durchgesetzt gegen den alten industriellen Bildungsbegriff. Und da geht es eben weiter zu tasten, zu entwickeln, zu formen, zu forschen, sich anzuschauen, wie machen andere Länder das mit ihren Schulsystemen. Und da könnte ich Ihnen jetzt reichhaltig erzählen aus anderen Ländern, was dort besser läuft oder schlechter läuft. Das ist ja auch sehr kulturell bedingt. Aber da ist ja eine Entwicklung drin. Das ist Work in Progress. Mhm. Also da bin ich, dieses Gejammer und Geschimpfe auf das Bildungssystem, das ist nicht so mein Ding. Ich finde, dass man da immer nur die negativen Sachen wahrnimmt, was noch nicht funktioniert, aber es funktioniert ja auch schon viel. Und es funktionieren eben alte, traditionelle Institutionen wie die Volkshochschule, die nochmal einen anderen Vermittlungsauftrag haben. Also die zwischen diesen oft versäulten Wissensgeneratoren der alten Form dann das versuchen aufzubrechen. Mhm. Und das hat ja inzwischen auch eine moderne Tradition. Das ist ja nicht nur, ich habe mein Französischwissen muss ich jetzt aufpolieren, weil ich will in den Urlaub fahren. Genauso wie wir ja auch interessante Phänomene haben. Wir haben ja plötzlich alte Studenten jenseits des Pensionsalters in den Universitäten. Ja, das ist ja auch, da zeigt sich ja, dass was anders wird. Ja, das wäre eine völlig absurde Idee gewesen vor 100 Jahren.
Das stimmt. Und die Kinder finden auch schon ihren Weg. Da gibt es direkt Angebote an den Hochschulen schon für die Kinder zum Schnuppern. Matthias Hawks, unser Gespräch neigt sich schon dem Ende, weil die Zeit wie im Flug vergeht. Wir möchten gerne immer zum Abschluss ein bisschen persönlicher werden. Jetzt waren wir schon im Bereich Bildung. Gibt es etwas, das Sie selbst noch unbedingt gern lernen möchten, neben dem Französisch aufbessern? Oder ja, wofür Sie brennen und wo es noch keine Zeit und Gelegenheit bisher gab?
Naja, das Privileg meines Berufs ist, dass man sich die Zeit ja selbst auch setzt, nicht? Weil man Dinge versucht zu lernen, die sonst nirgendwo zu lernen sind, also die man eigentlich neu erfinden muss. Also ich habe meinen eigenen Lehrplan im Leben auch machen können. Aber es geht natürlich um Verfeinerung. Also es geht darum, wirklich diese sehr schwere Aufgabe auch für sich persönlich zu lösen, die Welt in eine Balance zu bekommen, gerade in einer Situation, in der sie so abzugleiten scheint in Unsicherheiten. Und ich meine, allein diese Erfahrung, diese Erwartung, dass die Welt immer sicherer wird, nicht? Das ist ja das, was uns so quält. Also was man, glaube ich, in dieser Lebensphase, in der ich jetzt bin, lernen muss, ist Gelassenheit. Also Gelassenheit heißt ja auch, Dinge lassen können und sie dadurch anders wahrnehmen zu können. Und dahinter stünde vielleicht sowas wie Weisheit, nicht? Aber ich weiß gar nicht, ob man Weisheit erlernen kann. Das geht, glaube ich, gar nicht. Man wächst da eher hinein. Ja? Und das ist was anderes, als zu sagen, jetzt lieber Weisheitslehrer, sag mir mal, wie Weisheit geht und dann schreibe ich mir das auf. Aber in dieser hohen Komplexität die Ruhe zu bewahren und die Fülle des Lebens dadurch auch genießen zu können, das ist das, was, glaube ich, was man... Da gibt es einen wichtigen Anschluss vom humanistischen Bildungsideal zu Lebenskunst. Ja? Und das ist eine ganz andere Praxis. Da geht es nicht nur um irgendwas denken lernen und verstehen lernen, sondern da geht es um, also ich glaube, dass man immer innen und außen in Verbindung bringen muss und kann. Und dass die Wandlung, die man von außen beobachtet, dass die immer eine Entsprechung im Inneren hat. Und Da gibt es auch so einen Begriff aus der neuen Pädagogik dazu, das ist Selbstkompetenz.
Selbstkompetenz.
Also ich glaube, der wirklich gigantische Mangel in unseren Gesellschaften ist Selbstkompetenz. Also dass Menschen ein Selbstbewusstsein und eine Selbstwirksamkeit haben, dass sie nicht nur ihrer Umwelt ausgeliefert sind und dann eben anfangen, wenn sie unsicher werden, zu schimpfen, Verschwörungstheorien zu beten oder Hass zu schieben oder ihre schlechten inneren Muster nach außen zu projizieren, sondern dass wir autonome Wesen im Sinne von Selbstfähigkeiten auch erzeugen. Das ist so, und das hört ja für einen selbst auch nie auf, ne? Auch in den Schwierigkeiten und Unbillen des Alters. Und so. Dass man das kann. Also das ist Reifung von Persönlichkeit, so in irgendeiner Form. Das kann man ja von innen her gar nicht beschreiben und auch bewerten, ob das funktioniert oder nicht.
Das war jetzt einfach ein wunderbarer Ausklang. Gelassenheit, Weisheit, Selbstwirksamkeit, das waren so viele schöne Begriffe. Ich halte jetzt unsere Tasse mal in die Kamera. Vielfalt zusammen genießen. Für jeden Gesprächsgast gibt es diese Tasse. Wir schicken Ihnen die gerne zu.
Gerne.
Und wir bedanken uns sehr herzlich für das wunderbare Gespräch. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben.
Ja, ich wünsche Ihnen für die nächsten 100 Jahre weiterhin viel Erfolg.
Ja.
Aber ich glaube eben, dass eine solche Vermittlungsinstitution zwischen Wissen und Gesellschaft, in den Schnittstellen von Gesellschaft, dass das ungeheuer wichtig ist. Ja. Und dass das auch eine große Zukunft vor sich hat. Nicht? Also wenn wir jetzt mal auch an die Debatten über die Frage ist, was Wissenschaft leisten kann und wie sie sich kommunizieren kann. Ne? Das ist ja auch im Grunde genommen eine großartige Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen. Wie kriegen wir das Wissen und nicht nur die Information in die Gesellschaft?
Ja.
Und da braucht es so solche, ja, auch Intermediäre, glaube ich, so wie Sie, nicht? Die eben nicht so hart institutionalisiert sind wie zum Beispiel Universitäten oder auch Schulen, die nicht so verschult sind und die experimentieren können.
Ja.
Ich glaube, sie werden viel experimentieren mit Lernen und Wissensformen.
Ich glaube, da haben Sie uns jetzt wirklich auch nochmal einen Auftrag mitgegeben. Also wir sind schon dabei, aber da vielleicht auch noch ein Stückchen mutiger zu sein und wirklich Neues auszuprobieren. Dankeschön.
Ja, das hoffen wir alle.
Danke.
Schöne nächste 100 Jahre.
Danke. Dies war unsere Podcast-Folge Erwachsenenbildung in der Zukunft. Wir waren heute mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks im Gespräch.
Und wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und Feedback.
Den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrechtsakademie wie immer in 14 Tagen.
Und fürs Zuhören bedanken sich an dieser Stelle das Team der Bürgerrechtsakademie. Am Mikrofon waren Beate Tischer und Beatrix Stark, an der Technik Nadine Rangosch und hinter den Kulissen Eva Riemer, Gesine Oltmanns und Iris Deetsch. Wir freuen uns, dass Sie uns treu sind und bleiben Sie neugierig.
Oh, Bea, ich habe mich jetzt auch gefragt, ob ich das schaffe mit der Weisheit und mit der Gelassenheit. Sag mal, hast du dir irgendwas vorgenommen? Willst du irgendwas Besonderes noch machen, lernen? Wie sieht denn das bei dir aus?
Also ich habe mich total wiedererkannt in dieser Persönlichkeitsbildung. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Also ich glaube, vor allem bemerke ich im Alltag, dass ich so viel nicht weiß.
Ja.
Ich finde das so spannend, was andere wissen. Und auf meiner To-Do-Liste steht ganz weit oben Gebärdensprache.
Oh, Gebärdensprache. Spannend.
Also das schon lange und ich habe.
Kann man an der Volkshochschule lernen?
Genau. Ich habe tatsächlich nämlich auch versucht, ich glaube hier in Leipzig an der Uni, der ist immer.